berufen, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. So steht es in 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben zu führen, würdig vor Gott, der euch berufen hat, in seinem Reich zu leben, in seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Hier sind zwei große Begriffe drinnen: berufen zu seinem Reich, in seinem Reich und in seine Herrlichkeit oder zu seiner Herrlichkeit. Gott hat uns nicht bloß zur Vergebung der Sünden berufen und erlöst, so kostbar und grundlegend die Vergebung auch ist, sondern er hat uns in sein Reich versetzt und zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Und ich habe mich schon immer gefragt, was ist das für eine Herrlichkeit? Wenn Johannes schreibt, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich habe mir Herrlichkeit, wenn ich das gelesen habe, immer nicht so gut vorstellen können. Jesus, der ja in einem Leib wie wir waren, wir lesen zwar nicht davon, dass er krank war, aber er hatte einen Leib wie wir, Schmerzen, Versuchung, nackt als Baby, hilflos, an der Brust von Maria getrunken, einfach Mensch. Und da heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit. Und ich glaube, der Johannes gibt uns hier schon einen Wink, voller Gnade und Wahrheit. Es war also nicht eine Herrlichkeit voller Gold und Mercedes und Porsche und weiß ich was, sondern es war eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und diese Herrlichkeit ist nicht einfach eine abstrakte Idee und auch kein Zukunftstraum, sondern die Herrlichkeit Jesu ist Christus selbst. Und diese Herrlichkeit ist nicht erst zukünftig, sondern schon gegenwärtig. Das werden wir heute anschauen. Zunächst einmal die Herrlichkeit Christi auf Erden. Sie wird sichtbar in seiner Niedrigkeit oder in seiner Menschwerdung. Im Himmel strahlt sie uneingeschränkt und wird von den Engeln und den Erlösten angebetet, weil wer Jesus sieht, auch der Johannes oder der Jesaja oder der Stephanus, die mal in den Himmel reingucken konnten, die sahen diese unverblümte, diese Herrlichkeit, die komplett sichtbar war. Aber in Jesus sagt die Bibel oder sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus und in uns ist es noch eine verborgene Herrlichkeit, eine verhüllte Herrlichkeit, die nicht immer sichtbar wird. Wir wissen aus den Briefen des Petrus, wo es dann heißt, wir sind ein königliches Geschlecht, wir sind heilige hohe Priester. Also wir sind und wenn wir einander anschauen, sehen wir oft so wenig davon. Es sei denn, wenn man diesen lieben Mann hier anschaut, der strahlt natürlich schon, aber wenn man davon absieht, sieht man nicht immer so viel davon unter uns. Und mir hat das gefallen, dieses Bild. Wir fliegen dann, sind dann vielleicht schon in einer, das gleiche Problem, aber auf einer anderen Flughöhe. Und wir erkennen das nicht immer. Wir haben manchmal das Gefühl, es bleibt alles so gleich. Dabei ist der Heilige Geist dran, die Herrlichkeit Christi, seine Herrlichkeit in uns zu verwandeln, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es findet eine Metamorphose statt. So ist das griechische Wort verwandeln, Metamorphose. Es ist nicht einfach, wir werden besser und besser und besser, sondern wir werden verwandelt. Und das ist nicht immer sichtbar und vor allem hier auf der Erde noch nicht immer sichtbar, im Himmel dann ja. Und das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Die Herrlichkeit Jesu hier auf Erden. Und hier ist im Griechischen ein ganz interessantes Wort, das Wort wohnen. Eskenosen, und das macht Bezug auf die Stiftshütte, auf das Zelt. Das hieß auch Skene im Griechischen. Und die Herrlichkeit, die einst die Wolke der Schiffshütte umhüllte und erfüllte, von der selbst Mose sein Angesicht verhüllen musste, diese Herrlichkeit wohnt nun in einem Menschen aus Fleisch und Blut. Zuerst in Jesus und jetzt wohnt Jesus in uns. Und er sagt, wir sind sein Tempel. Also wir sind berufen auch zu einer Herrlichkeit, die noch nicht sichtbar ist. Warum ist das überhaupt wichtig, darüber zu reden? Ich finde, das ist wichtig, weil es uns Identität stiftet. Je mehr wir wissen, wer wir sind, umso weniger müssen wir uns sorgen, jemand zu sein, der wir nicht sind. In Christus sind wir so viel und haben wir so viel. Wir haben es nicht nötig, etwas vorspielen zu wollen. Und dennoch sind wir ja noch ganz hier auf dieser Welt und irgendwie ist unser alter Adam noch voll da. Und die Versuchung ist so groß, zu heucheln, ein bisschen besser dastehen zu wollen, als wir wirklich sind. Aber wir dürfen wissen, in uns ist schon diese Herrlichkeit und wir werden verwandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Johannes Calvin lehrt in seinem großen Werk Institutio, dass der Sohn Gottes seine Herrlichkeit nicht ablegte, sondern sie unter der Knechtsgestalt verbarg. Und so ist auch bei uns noch vieles verborgen. Wenn wir einander ansehen und anschauen, dann sehen wir vielleicht noch nicht so viel Herrlichkeit. Vielleicht noch nicht so viel königliches Geschlecht und Erhabenheit. Und dann sehen wir vielleicht auch nicht immer und erleben nicht immer, dass die Liebe Gottes, die Liebe Jesu in unsere Herzen ausgegossen wurde. Und manchmal müssen wir nicht beten, schenk mir Liebe, sondern die Liebe anzapfen, wenn es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Und Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Schon nur dafür zu danken, befähigt zu ganz vielem, befähigt andere Menschen anzunehmen, sie mit anderen Augen zu sehen, ohne dass gerade ein Wunder geschieht und die Liebe wie ein Pfeil, wie ein Blitz in uns einschlägt und wir plötzlich lieben können. Das passiert oft nicht, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, den anderen zu lieben, den anderen zu achten, höher als sich selbst. Und da hilft es, wenn wir wissen, wer wir sind, welche Identität wir in Christus haben und wo Gott mit uns und mit jedem von uns dran ist. Und wir als Gemeinde seine Braut sind. Ja? Das, was Jesus am meisten liebt. Und wir merken, dass der Pastor und der Prediger und das alles auch nur die Menschen sind, die verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass sie nicht vollkommen sind. Noch nicht. Jesus macht sie da mal vollkommen. Und in den Augen Gottes, der durch die Brille Jesu uns anguckt, sind wir heilig. Sind wir priesterliches Geschlecht. Die Jünger sahen diese Herrlichkeit mit den Augen des Glaubens und in den Worten Jesu, die mit göttlicher Vollmacht gesprochen waren und Herzen durchdrangen. Das war ein Teil der Herrlichkeit Jesu hier auf der Erde und das ist ein Teil Herrlichkeit, die wir haben in unseren Worten, Vollmacht, in seinen Wundern, die das anbrechende Reich Gottes ankündigten und die Macht des Bösen brachen. Und das ist das, was Gemeinde Jesu heute ist und verkörpert. Die Macht des Bösen brechen, unsere Worte haben Vollmacht im Namen Jesu. Jesus hat gesagt, wir werden sogar noch größere Sachen tun als er. Und er sagt und hat verheißen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Markus 16, die Sendung, wo es heißt, und alle, die glauben, denen werden ganz natürlich anscheinend jenste Wunder folgen. Glauben wir das? Glauben wir das? Jesus sagt, wenn wir Glauben hätten wie ein Senfkorn, dann könnten wir Berge versetzen. Lasst uns das glauben, wer wir wirklich sind und was Gott aus uns macht und gemacht hat, obwohl das noch nicht ganz sichtbar ist. Und dann kommt dann noch dieses Mitgefühl, das Jesus hatte, für Kranke, für Arme, für Verstoßene, für Bettler, für Verkrüppelte, für Randständige, für Prostituierte, für Leute, die Ehebruch begangen hatten, schwach geworden waren. Dieses Mitgefühl, das war die Herrlichkeit, die die Jünger in Jesus sahen. Und dann natürlich in seiner Verklärung, Magdalena hat das gesagt, ja, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da hat sich so ein Fenster geöffnet und Jesus ließ seine Jünger schauen, die Herrlichkeit und wir werden gleichgestaltet werden. Wow, wow, wir sind hier unterwegs und es ist gut, wenn wir wissen, wer wir sind, was Jesus mit uns vorhat, wo er dran ist und wer wir in den Augen von Jesus schon sind. Auch Jesaja sah im Tempel den Herrn, und da steht jetzt nicht Jahwe, sondern Adonai. Jesaja sah im Tempel den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Seraphim riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und jetzt kommt Johannes und deutet das auf Christus. Wenn Johannes schreibt, das sagte Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm, also Jesus, redete. Also wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, und Jesaja durfte da den Herrn sehen und nicht wusste, ist das jetzt Jesus? Heißt er überhaupt Jesus? Ja, sondern er sah den Herrn und jetzt sagt Johannes, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu sah und von ihm redete. Ich finde das immer interessant, die Bibel zu lesen, und dann plötzlich werden einem solche Zusammenhänge durch Paralleltexte natürlich offenbart. Ja? Geht einem ein Lämmlein auf. Wird man ein bisschen schlauer, als man vorher war. Parallel dazu sagt Paulus, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, er hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Die irdische Herrlichkeit Jesu ist die sichtbare Gegenwart Gottes und Herrlichkeit Gottes. Ja, und dann kommt das große Paradox, nämlich die Herrlichkeit am Kreuz. Was war daran Herrlichkeit? Das war die größte Schande jener Zeit. Das war die größte Niederlage. Aber Jesus sagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Was die Welt als äußerste Schande und Niederlage ansieht, ist in Gottes Plan die Verherrlichung des Sohnes. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Verherrlichung des Sohnes und die Rettung der Sünder. John Stott, ein Theologe, den ich sehr mag, schreibt in eines seiner Werke, The Cross of Christ, dort hebt er hervor, dass das Kreuz nicht nur zur Herrlichkeit ist, sondern ihre tiefste Entfaltung. Hier strahlt die Liebe Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und die Weisheit Gottes am hellsten. Am Kreuz kommt zum Ausdruck so stark Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Plan, seine Gnade. Ja, er ist bereit, für uns zu büßen, damit wir keine Opfer mehr bringen müssen, keine Tiere mehr schlachten müssen, sondern wir frei sind, damit wir dem Gesetz gestorben sind, wie Paulus sagt, und nun frei sind. Und er ermahnt uns, dass wir nicht wieder in die Gesetzlichkeit fallen, sondern uns vom Heiligen Geist, von Christus in uns leiten lassen. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Das ist die Herrlichkeit. Und die wird eines Tages offenbar auch bei uns. Und dann die Auferstehung und Himmelfahrt. Auch wieder so eine Verherrlichung vom Sohn. Der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist die Bestätigung für die Jünger und für uns. Wenn das nicht passiert wäre, Kreuzigung ist eine Sache, aber dann die Auferstehung. Und dann könnte man auch sagen, ja, alles Halleluja, wie auch immer, aber dann die Himmelfahrt. Und dann Pfingsten. Das ist die Bestätigung, der Pfand, den Pfand, den wir haben und wissen, jawohl, es stimmt. Wir haben es am eigenen Leib erfahren. Wir erleben Jesus. Er redet zu uns. Er segnet uns. Er heilt uns. Nicht nur von Gebrechen, aber auch und nicht immer, aber er heilt auch unsere Seele. Er schenkt Vergebung, er erfüllt uns mit Liebe. Das erfahren wir. Das ist nicht nur einfach, sind nicht nur einfach schöne Vorstellungen, so quasi bei Kant der obligatorische Gedanke, ohne Gott könnten wir so quasi unsere Vernunft nicht in ein rundes Rad bringen, also brauchen wir Gott, um alles in ein rundes Rad zu bringen, damit das logisch wird. Nein, wir haben es erfahren. Wir haben es erfahren. Wir erfahren es nicht immer täglich. Und wenn es uns richtig, richtig, richtig schlecht geht, wenn wir richtig leiden, richtig depressiv sind, dann fehlt uns manchmal dieser Glaube. Und dann hilft es, wenn andere für diese Person glauben und ihr das auch sagen. Ich glaube für dich, du kannst vielleicht nicht mehr, aber ich glaube für dich und das hilft und das trägt durch. Und wir sind berufen, in seinem Reich zu leben und zu seiner Herrlichkeit. Wir sind berufen, das Reich Gottes zu leben und in seinem Reich zu leben. Was ist das für ein Reich? Das ist die unsichtbare Welt, das ist die Gemeinde, das ist das, was Gott aufbaut. Ein Reich voller Liebe, voller Vergebung, voller Wiederherstellung, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Reich. Und die Gemeinde verkörpert seinen Leib in diesem Reich. Diese Versetzung ist ein realer und göttlicher und geistlicher Vorgang und oft geht er auch mit physischer Erfahrung einher. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn wir in sein Reich kommen, Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann macht er aus uns eine neue Kreatur. Und wenn wir belastet sind, wenn wir dämonisch belastet sind oder sogar besessen sind, dann befreit er uns und dann sind das physische Erlebnisse, die wir an unserem Leib erleben. Und viele, die sich bekehren, erleben gleichzeitig Heilung dabei. Also Gott ist einfach wunderbar. Und wir sind Teil davon. Wir sind seine Vertreter. Die Gemeinde ist seine Braut, die Jesus über und Gott über alles liebt. Ich muss langsam landen. Ich weiß noch nicht genau wo, ich hätte noch so viel. Also, der Stephanus, das möchte ich noch als letztes Beispiel bringen. Der Stephanus hat ja ein unglaubliches Zeugnis hingelegt. Er hat bezeugt und er erlebte Wunder. Durch ihn wurden Menschen geheilt und befreit. Und dann steht er vor dem Hohen Rat, vor Gericht. Und dann heißt es dort, bevor er im Prinzip den Hohen Rat gepredigt hat und so quasi so eine richtige Verteidigungsrede und Anschuldigungsrede gemacht hat, heißt es, dass jedem Mitglied des Hohen Rates auffiel, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Der hatte was, der Junge. Mose hatte ja auch mal was, als er zurückkam. der war nahe dran an Jesus. Ich weiß nicht, wie er seine stille Zeit gemacht hat, aber der Mann war nahe dran an Jesus. Und das heißt ja, wenn wir ihn anschauen, seine Herrlichkeit, dann spiegelt das auf unser Gesicht zurück. Auf jeden Fall, das ist eine interessante Bemerkung, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Und dann spricht er zu dem Hohen Rat, das waren ja die Gelehrten, Geistlichen jener Zeit, und zeigt ihnen anhand des Alten Testaments, dass Jesus der verheißene Messias war, dass sie ihn gekreuzigt haben, und er beschuldigt sie, dass sie ihn nicht geglaubt haben. Und dann werden die furorisch, also da geht es mit ihnen durch, da war die Geduld dann auch zu Ende, und es heißt, sie fielen über ihn her, und er sagt dann auch am Schluss, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes. Und das war dann der Moment, wo sie ihn rausschleppten und dann auch draußen steinigten. Und in diesem Zustand von der innerlichen Herrlichkeit, die der Stephanus zum Teil ja auf seinem Gesicht schon hatte, aber der Stephanus hatte eine Verwandlung hinter sich, dass er sagen konnte und schreien konnte. Er rief, bevor er starb: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wie geht sowas? Das ist der Christus in uns. Das ist die Verwandlung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die sowas ermöglicht. Und wir kennen so viele Beispiele von verfolgten Christen, die in schlimmster Verfolgung noch Gott loben können und preisen können. Ja? Hier in der Schweiz wurden vielen Täufern, weil sie eben noch gesungen haben auf dem Scheiterhaufen, die Zunge abgeschnitten, damit sie nicht mehr singen und loben konnten. Und dann wurden sie verbrannt. Und Paulus sagt an einer Stelle, dass wir diese Herrlichkeit einfach noch, das Leiden Christi so quasi noch hier vollenden müssen, und um in seine Herrlichkeit verwandelt zu werden, und dass das Leiden hier auch das Leiden mit unseren lieben Geschwistern, ja, wir sind ja nie Teil davon, wir sind ja nie, das liegt ja nie an uns, aber an all den anderen, auch das ist nur ein geringer Teil verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich möchte mit einem wunderschönen Satz von Paulus schließen. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist leiten, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Das sagt er. Lasst uns seine Nähe suchen, und die Herrlichkeit wird durchschimmern in unser Verhalten. Und vielleicht beim einen oder anderen, keine Ahnung, auch so einen heiligen Kranz da oben, oder? Ich bete. Jesus Christus, wir danken und loben dich, weil du so wunderbar bist. Dir war kein Weg zu weit, dir war nichts zu schwer, weil deine Liebe zu uns und zu deinem Papa dich getrieben hat. Und diese Liebe hast du ausgegossen in unsere Herzen. Und ich möchte es aussprechen, dass wir diese Liebe immer wieder neu anzapfen und uns immer wieder neu bewusst werden. Sie ist in uns, damit wir andere Menschen lieben. Tat, Kraft und Worte. Amen.